You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Guten Tag und willkommen zu den Antifa-News für Donnerstag, den 8. Juli, dem wöchentlichen Magazin für Antifaschismus und Antirassismus. Wir wollen uns in diesem Magazin mit dem Ballstedt-Verfahren beschäftigen. Im Februar 2014 überfielen Neonazis eine Kirmesfeier in Ballstedt und das Verfahren um diesen Fall wurde nun neu aufgelegt und Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben nun Bewährungsstrafen für die Angeklagten gefordert. Aus Protest dagegen verzichtete nun die Nebenklage auf ihr finales Plädoyer. Wieso sie diesen Schritt geht, darum soll es hier in den Antifa-News gehen. Außerdem schauen wir auf den Hintergrund der aufgehobenen Immunität der linken Landtagsabgeordneten Juliane Nagel und Marco Böhme aus Sachsen. Und wir bleiben am Schluss auch in Sachsen und blicken in die Hildegardstraße im Leipziger Osten, wo vor 2 Jahren hunderte Menschen versuchten, eine Abschiebung zu verhindern. Mit einem jährlichen Fest der Solidarität wird genau daran auch an diesem Wochenende erinnert. Doch zunächst hier der antifaschistische Kurzmelder. Auf dem Münchner Hauptbahnhof hat ein Polizist während einer Maßnahme minutenlang auf dem Hals eines Mannes gekniet. Dieser gewaltvolle Vorgang ereignete sich bereits im Februar vergangenen Jahres. Erst jetzt wurde der Vorfall durch ein geleaktes Video bekannt. Davon berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auf dem Video sei zu sehen, wie ein Mann mit gültigem Fahrausweis um Hilfe schreit und sich gegen die Polizisten wehrt. Ein Polizist kniete dabei minutenlang auf seinem Hals. Der Mann wird nun wegen Körperverletzung und Beamtenbeleidigung angeklagt. Die beteiligten Polizisten müssen sich keinem Verfahren stellen. Das Pogrom von Kielce in Polen jährte sich vor wenigen Tagen zum 75. Mal. Laut der Jüdischen Allgemeinen Zeitung zählt das Massaker zu den schlimmsten antijüdischen Pogromen der Nachkriegszeit. Das Pogrom fand am 4. Juli 1946 in der polnischen Stadt Kielce statt. 40 jüdische Menschen wurden dabei von einem wütenden polnischen Mob ermordet, über 80 Menschen wurden verletzt. Nach diesem Pogrom von 1946 kam es zu einer Auswanderungswelle von polnischen Juden und Jüdinnen in Richtung Westeuropa oder USA. In Tiflis in Georgien kam es zu homophoben Ausschreitungen rund um die geplante Pride Parade. Wie Radio Korax berichtet, kam es in den vergangenen Tagen in Georgien zu gewalttätigen Ausschreitungen gegen vermeintlich homosexuelle und queere Menschen. Der geplante Pride-Umzug musste aufgrund der Proteste abgesagt werden. An den homophoben Protesten war maßgeblich die georgische Kirche auch beteiligt. Bereits 2013 kam es bei der Pride Parade in Georgien zu Gewalt. Viele Aktivistinnen wurden von Rechten und Konservativen verletzt. Soweit die Antifa-Kurznachrichten. Wir wollen hier in den Antifa-News auch den Opfern rechter Gewalt gedenken. Und so gedenken wir Emil Wendland. Er wurde am 1. Juli 1992 in Neuruppin von 3 Skinheads aus sozialdarwinistischen Gründen zusammengeschlagen und erstochen. Wir gedenken auch Sadri Berisha. Am 8. Juli 1992 stürmten 7 Neonazis eine Unterkunft bei Stuttgart. Sadri Berisha wurde von ihnen mit einem Baseballschläger erschlagen. Vor der tödlichen Attacke hörten sich die Täter Hitlerreden vom Band an. Und wir gedenken Erol Isbir, der am 1. Juli 1999 von einem türkischen Faschisten in Köln erstochen wurde. Und wir gedenken auch einem unbekannten Wohnungslosen, der am 1. Juli 2005 in Essen von 2 rechten Jugendlichen zusammengeschlagen wurde und anschließend an seinen Verletzungen starb. Wir wenden uns an dieser Stelle in den Antifa-News der Nebenklage vom Ballstedt-Prozess zu, die vor wenigen Tagen eine Pressemitteilung zum laufenden Verfahren veröffentlicht hat und darin schreibt, dass sie aus Protest auf ihr Abschlussplädoyer verzichtet. Hier mehr zu den Hintergründen.
Im Februar 2014 überfielen Rechtsextreme eine Kirmesfeier in Ballstedt. Nach AugenzeugInnenberichten drang eine Gruppe von 15 Neonazis in den Gemeindesaal ein und begann auf die überwiegend jungen Festgäste einzuprügeln. 9 Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt, 2 von ihnen schwer. Ein Jahr vor dem Angriff hatten Thüringer Neonazis in Ballstedt eine leerstehende Bäckerei gekauft. Aus dem Gelben Haus, so wird das Gebäude genannt, machten diese einen rechten Szenetreffpunkt. Das Urteil fiel bereits im Jahr 2017. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurden 10 TäterInnen vom Landgericht Erfurt zu unterschiedlichen Haftstrafen verurteilt. 3 Jahre später, im Mai 2020, hob der Bundesgerichtshof Karlsruhe das Urteil wegen Formfehlern auf. Nach einer Neuauflage des komplexen Großverfahrens haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung nun Bewährungsstrafen für die Angeklagten gefordert. Aus Protest verzichtete die Nebenklage auf ihr finales Plädoyer. Den Angeklagten sollen Deals angeboten worden sein. Welche Kritik an diesen Deals besteht, erklärt die Nebenklagevertreterin Christine Piacek im Gespräch.
Grundsätzlich finden wir es kritisch, wenn bei Taten aus dem politisch motivierten rechten Spektrum der Staat Deals anbietet. Weil das in der Regel ist deswegen heißt es auch Deals, es ist ein Geben und ein Nehmen. Und da muss man sich halt sehr genau übernehmen, ob das Personen sind, die mit denen man ein Geben und ein Nehmen haben will. Aber hier in der Sache kritisiert haben wir vor allen Dingen die Verfahrensabsprachen hinsichtlich der Angeklagten, die entweder sehr massive Vorstrafen auch aus dem Bereich Recht hatten und die auch nach der Tat weiter Straftaten begangen haben, die spektrentypisch waren. Also wo man aus unserer Perspektive nie und nimmer hätte sagen können, hier kann man eine Bewährung geben und wo man auch ganz ehrlich sagen muss, finden manche vielleicht einen unzulässigen Vergleich. Hätten dort linke Leute gesessen, hätte es diese Angebote nicht gegeben. Da sind wir uns eigentlich sicher.
Nach mittlerweile knapp 7 Jahren Verfahren zeigen sich die Angeklagten entspannt. Unter einem großen Aufgebot an UnterstützerInnen der rechten Szene erschienen diese zu den Verhandlungen und schüchtern Beisitzende des Prozesses ein. Warum die Deals angeboten wurden, sind zusätzliche Gründe zum ausbleibenden Plädoyer der Nebenklage.
Uns ist gesagt worden, ja, man will nach dieser langen Zeit, also der Übergriff auf unsere Mandantin ist ja auch schon 7,5 Jahre her, man will nach dieser langen Zeit einen Abschluss finden, mit dem alle gut leben können. Dann wurde auch zum Teil mal angeführt, unter Corona-Bedingungen kann man ja so ein großes Verfahren gar nicht machen. Das sind alles so Gründe. Ob das die tatsächlichen Erwägungen sind, das kann ich nicht beurteilen. Wir haben das ja auch in der Erklärung geschrieben. Tatsächlich ist es ja so, dass unsere Mandantin alle nochmal aussagen mussten. Diese Deals kommen ja klassischerweise auch aus dem Sexualstrafrecht, wo man sagt, man macht einen Deal, also es wird ein Strafrahmen in den Raum gestellt. Dafür gibt es ein Geständnis vom Täter, man erspart dem Opfer eine nochmalige Konfrontation mit dem Täter, eine nochmalige Retraumatisierung durch die Aussage. Also unsere Mandanten haben von diesem Deal überhaupt nichts gehabt, außer nochmal vorgeführt zu werden und sich nochmal von dem Gericht, also der Vorsitzende Richterin, anhören zu dürfen. Ja, sie könnten ja auch mal langsam aus ihrer Opferrolle raustreten.
Ob nun die Mordserie des nationalsozialistischen Untergrundes, der Attentat auf Walter Lübcke oder der Ballstedt-Prozess. Immer wieder werden rechte Strukturen in solcherlei Fällen nicht ernst genommen. Dabei ist genau diese Entpolitisierung rechter Gewalt geradezu Nährboden für eine fehlerhafte Berichterstattung. Im hier vorliegenden Fall relativiert der als Zeuge vorgeladene Richter aus dem ersten Prozess die Tat. Nur weil ein Rechter zuschlage, sei es nicht gleich eine rechtsmotivierte Tat. Ansätze, dieser Entpolitisierung entgegenzuwirken, beschreibt Christine Piacek folgendermaßen.
Was man natürlich tun könnte, ist, wir haben gerade in Thüringen ja die Situation, dass unser erster Untersuchungsausschuss zum Behördenversagen in Bezug auf den NSU ja einen sehr umfassenden Wünsche respektive Maßnahmenkatalog vorgelegt hat, was die Fehler waren, wie man diese ausmerzen kann. Und es gab natürlich, das muss man auch so kritisch sagen, in Bezug darauf Hoffnung mit einer rot-rot-grünen Landesregierung, aber aus meiner Perspektive hat sich das ganz stark zerschlagen. Ich glaube, dass das, was damals falsch gemacht worden ist, was der Untersuchungsausschuss herausgearbeitet hat, jetzt wieder passiert oder weiter passiert. Und das liegt unter anderem daran, dass auch eine rot-rot-grüne Landesregierung hier, insbesondere in Thüringen, durch den Justizminister, den grünen Justizminister Dirk Adams, die Justiz total kritiklos stellt. Also man dürfe die Justiz nicht kritisieren, weil die sei ja unabhängig. Man dürfe da auch von Seiten der Regierung oder der Politik auch nicht einwirken, weil das die Unabhängigkeit der Justiz beeinflusse und damit ist das Thema tot. Das ist natürlich der Weg dahin, wo wir uns alle erstaunt am 4. November 2011 angeblich die Augen gerieben haben und gesagt haben, oh, das ist ja schrecklich, was wir jetzt erfahren haben in der Selbstenttarnung des NSU. Wie konnte das denn passieren? Also wir sind wie so oft in der Geschichte an dem Punkt, wo das hat man nicht kommen sehen, nicht mehr eine gültige Ausrede ist, sondern der Weg ist jetzt vorgezeichnet und er wird wieder begangen und man spielt da mit rechten Strukturen in die Hände, was hier gerade passiert.
Sagt die Rechtsanwältin Christine Piacek. Sie ist Nebenklagevertreterin im laufenden Ballstedt-Prozess und hat hier die thüringische Justiz kritisiert und als Teil der Nebenklage hat auch sie aus Protest angekündigt, auf das Abschlussplädoyer im Ballstedt-Prozess zu verzichten. Und von Thüringen schauen wir nun nach Sachsen. Ist zivilgesellschaftlicher Protest gegen den menschgemachten Klimawandel ein legitimes Mittel, um auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen? Und darf der Protest auch auf Privatgelände stattfinden? Darum geht es bei den Ermittlungen zu einer Aktion zivilen Ungehorsams von dem Bündnis Ende Gelände von Ende 2019. Damals drangen Aktivistinnen auf das Gelände des Tagebaus Vereinigtes Schlehenhain bei Leipzig ein. Es war eine Aktion von vielen in diesen Tagen in Sachsen. Die Mitteldeutsche Braunkohle AG erstattete danach aber Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Es wird seither gegen mehrere Aktivistinnen ermittelt und auch gegen die linken Landtagsabgeordneten Marco Böhme und Juliane Nagel aus Sachsen. Sie waren als parlamentarische Beobachterinnen bei der Aktion dabei. Juliane Nagel über den Ablauf der Aktion Ende 2019.
Die Aktion war eine Aktion, wie wir sie von Ende Gelände kennen, sozusagen dorthin zu gehen, wo Klimaschäden quasi produziert werden, nämlich an die Förderbänder, an die Bagger und dort tatsächlich auch zivilen Ungehorsam zu leisten, mit dem Ziel auch Braunkohleförderung zumindest temporär zu unterbrechen. Das ist bei unserer Aktion, die wir begleitet haben, auch gelungen. Also zumindest für ein paar Stunden konnten die Förderbänder dort nicht aktiv sein. Wir sind mit einer Gruppe von über 1000 Menschen dort gelaufen, durchs Feld gelaufen, in den Tagebau gelaufen. Und wir beide, zumindest Marco und ich, und war auch noch eine grüne Abgeordnete dabei, haben dann sozusagen die Aktion flankiert, haben auch lange verhandelt mit der Polizei, die natürlich sozusagen gewillt war, die Aktivistinnen und Aktivisten festzusetzen und auch Identitätsfeststellungen zu unterziehen. Und nach doch langen 10 Verhandlungen ist es dann gelungen, dass zumindest an dem Ort, an dem wir waren, in dem Tagebau Vereinigtes Schlehenhain, so 1000 Leute den Tagebau verlassen konnten, ohne behelligt zu werden von der Polizei. Eigentlich sozusagen ein gutes Ende für eine gute Aktion. Aber wie das so ist, nach solchen Aktionen setzen sich die Ermittlungsbehörden, die Repressionsbehörden offensichtlich hin, sondieren Fotos und gucken, wen sie da sozusagen erkennen und wen sie noch verfolgen können, strafrechtlich verfolgen können.
Auch die hier gehörte Juliane Nagel wird aufgrund der Aktion von 2019 nun strafrechtlich verfolgt. Ebenso der linken Landtagsabgeordnete Marco Böhme. Vergangene Woche wurde deshalb ihre Immunität aufgehoben. Die Landtagsfraktion der Linken bestätigte dies auch. Juliane Nagel nimmt dies mit Gelassenheit hin. Was für sie der eigentliche Skandal ist, ist, dass auch gegen Journalistinnen ermittelt wird.
Das betrifft auch Pressevertreterinnen und Pressevertreter. Mindestens 3 sind uns bekannt, die ähnliche Anzeigen bekommen haben wie wir. Hausfriedensbruch sozusagen, das unerlaubte Betreten eines privatrechtlichen Geländes. Das finden wir besonders skandalös. Der Status als parlamentarische Beobachterin, Beobachter ist nicht wirklich geschützt durch Recht und Gesetz. Obwohl wir den auch ausgefüllt haben, aktiv durch Verhandlungsaktionen, die wir dort gemacht haben. Aber dass Pressevertreterinnen und Pressevertreter auch wie wir verfolgt werden, das finden wir besonders krass, ne? Weil es da ja um ein Grundrecht geht, um die Pressefreiheit.
Und so wird gegen Landtagsabgeordnete und Journalistinnen ermittelt, die bei einer Aktion zivilen Ungehorsams beteiligt waren. Dass die Landtagsfraktion der Linken der Aufhebung der Immunität ihrer Abgeordneten zugestimmt hat, begründete die parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion Die Linke, Sarah Buddeberg, so. Sie erhoffe sich von dem Ausgang des Ermittlungsverfahrens die juristische Klärung, ob zivilgesellschaftlicher Protest gegen den menschgemachten Klimawandel ein legitimes Mittel sei, um auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Ob diese Frage dann tatsächlich in diesem juristischen Verfahren geklärt werden kann, kann bezweifelt werden. Dennoch erhoffen sich die betroffenen Landtagsabgeordneten der Linken von dem Verfahren etwas Wichtiges.
Was wir uns erhoffen mit dem Verfahren, was dann vor Gericht geführt werden muss, ist natürlich auch so eine Art Präzedenzfall. Ne? Das, was uns jetzt passiert ist, ist kein Einzelfall. Es passiert immer wieder bei Aktionen von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten, die vermeintliches Privatgelände betreten, dass dieser Vorwurf des Hausfriedensbruches im Raum steht. Und das, was wir ausfechten können, ist natürlich die Frage, ob es legitim ist, für Proteste auch privaten Grund oder privatisierten Grund zu betreten und dort auch Protest auszuüben. Ne? Ob Hausfriedensbruch dort wirklich ein legitimer Vorwurf ist, da versuchen wir zu klären. Ne? Und als Subfrage gehört dazu auch noch der kleinere Sachverhalt, der den Hausfriedensbruch auch in Frage stellen könnte, nämlich die Frage, ob das Gelände dieses Tagebaus wirklich umfriedet war, also komplett umzäunt war. Wenige Aktivisten sind dort auch Identitäten festgestellt worden. Es gab auch jetzt schon Verfahren vor dem Amtsgericht in Borna bei Leipzig und es gibt mindestens einen Freispruch auch schon mit der These des Gerichts, dass dass das Gelände eben nicht umfriedet war. Ne? Also insofern gibt es da mehrere Kanäle, die wir im Verfahren sicher ausloten werden, um schlussendlich vielleicht eben auch einen Fall, ein Urteil zu produzieren, was Vorbildcharakter haben kann für andere Aktionen, die mit ähnlichen Vorwürfen bisher schon konfrontiert waren.
Darf ziviler Protest auf Privatgelände stattfinden? Und welche Rolle spielen dabei parlamentarische Beobachterinnen? Das soll im juristischen Verfahren um eine Aktion von Ende Gelände von 2019 geklärt werden. Bestenfalls, wenn es nach der Landtagsabgeordneten der Linken Juliane Nagel geht. Aber nicht nur das muss geklärt werden. Was das Verfahren aus Sicht von Juliane Nagel auch bedeutsam macht, ist die Frage, wieso auch gegen Journalistinnen ermittelt wird, die doch Pressefreiheit genießen sollten, und diese Freiheit sollte nicht an Zäunen oder Absperrungen enden.
Bei den Pressevertreterinnen und Pressevertretern, es betrifft da auch einen Fotografen einer eher bürgerlichen Zeitung, der LVZ, die da betroffen ist, stellt sich natürlich die Frage, haben Journalistinnen und Journalisten nicht den Auftrag, überall, wo öffentlich relevante Dinge geschehen, wo Menschen protestieren, sich versammeln, ihre Meinung kundtun, haben die nicht die Aufgabe, dort auch hinzugehen? Und ist es denn wirklich legitim, Pressevertreterinnen, die dort mit einer Demonstration mitlaufen und die dokumentieren, auch für die Öffentlichkeit, die mit einem Straftatvorwurf zu belegen? Das finde ich schon ziemlich skandalös, und ich hoffe, dass da sozusagen die Abwägung auch pro Grundrecht Pressefreiheit und Ausübung auch der Pressetätigkeit ausgeht. Ne? Und das finde ich fast noch relevanter und prinzipieller als die Frage, ob jetzt wir als Abgeordnete dort das Recht hatten, reinzugehen oder nicht.
Das Verfahren gegen die Journalistinnen und gegen die Landtagsabgeordneten und gegen die Aktivistinnen der Aktion von Ende Gelände von 2019 wird sich noch hinziehen. Die Ermittlungen dauerten bereits 1,5 Jahre. Das Verfahren kann sich mindestens genauso lange ziehen und es könnte durch alle Instanzen gehen. Demnach bleibt abzuwarten, was die Justiz also dazu sagt, wenn Protest auch auf Privatgelände stattfindet, wenn JournalistInnen auf Privatgelände ihrer Arbeit nachgehen und auch Abgeordnete. Hier in den Antifa-News bleiben wir nun thematisch in Sachsen, schauen nach Leipzig. Dort findet am Wochenende ein Fest der Solidarität statt, und zwar in Erinnerung an Proteste gegen eine Abschiebung in der Hildegardstraße von 2019. Was damals 2019 in der Hildegardstraße passiert ist, darauf wollen wir nun schauen.
Vor 2 Jahren wurde in der Hildegardstraße in Leipzig eine Abschiebung durchgeführt, die für viel Protest sorgte. Die Hildegardstraße ist eine Querstraße der Leipziger Eisenbahnstraße. Die umliegenden Viertel sind migrantisch geprägt. Spontan hatten sich in der Nacht vom 9. zum 10. Juli 2019 hunderte Menschen solidarisiert und mit einer Sitzblockade versucht, die Abschiebung einer Person doch noch zu verhindern. Circa 500 Menschen stellten sich am Ende gegen die Abschiebung. Doch die Polizei setzte sich mit Gewalt durch. Was in der Nacht vor 2 Jahren passierte, das erzählt Ellie von der Gruppe Hilde Resist.
In der Nacht vom 9. auf den 10. Juli 2019 also, hat die Polizei in der Hildegardstraße in Leipzig im Osten versucht, eine Person abzuschieben. Also hat die Person abgeholt aus der Wohnung, und es sind ein paar Leute darauf aufmerksam geworden, dass da ganz viel Polizei ist und so im Vorbeigehen, und haben dann das Polizeiauto blockiert. Dann wurde das schnell geteilt über Social Media, und am Ende waren ein paar hundert Leute da und haben versucht, diese Abschiebung zu verhindern. Die Polizei hat die Abschiebung trotzdem durchgezogen, obwohl sehr viele Leute eben gezeigt haben, dass sie was dagegen haben. Und ist dann in den Morgenstunden des 10. Juli, kam es zu massiver Polizeigewalt, ganz starker Einsatz von Pfefferspray, sehr viele verletzte Demonstrierende, und 2 Menschen kamen anschließend in Untersuchungshaft für Monate und hatten Strafverfahren.
Diese Nacht in der Hildegardstraße in Leipzig vor 2 Jahren hatte noch Folgen. Die Person, mit der sich die Protestierenden solidarisierten, wurde abgeschoben und einige Protestierende erfuhren Polizeigewalt. Videos von diesem Abend zeigen, wie die Polizei Protestierende verfolgt. Viele Menschen haben im Anschluss an diesen Abend von Verletzungen durch Schlagstöcke und Pfefferspray berichtet. 3 Personen wurden von der Polizei angezeigt. Es folgte ein Prozess gegen Sascha und Ayman. Den begleitete das extra für den Prozess gegründete Soli-Komitee 10.7. Den beiden Betroffenen wurde schwere Körperverletzung, schwerer Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Über den Prozess hören wir hier Lula vom Soli-Komitee.
Also die Verhandlungen, es war wirklich ein extrem vergiftetes Prozessklima. Also der Richter war von Anfang an extrem missgünstig gegenüber den Angeklagten und den Verteidigern. Sie hatten nicht den Eindruck, als wollten sie entlastende Tatsachen herausfinden, was man allein schon daran sieht, dass man ausschließlich Polizeizeugen zu diesem ganzen Vorgang gehört hat und keine anderen, obwohl namentlich bekannt war, dass sich Abgeordnete aus dem Leipziger Stadtrat oder auch aus dem Sächsischen Landtag sogar mit aufgehalten haben. Und der Vorsitzende Richter hat direkt, eine der ersten Sachen, die er gesagt hat, war ein Zitat aus einem BGH-Urteil zu diesem Landfriedensbruch, so sinngemäß mit gehangen, mit gefangen. Und damit hat er deutlich gemacht, dass er eine Verurteilung für überaus wahrscheinlich hält. Und das darf ein Richter einfach nicht machen. Vor allem nicht in den ersten Sätzen und vor allem nicht, also es hat total den Eindruck gemacht, als hat er sein Urteil schon gefällt. Und außerdem dieses Urteil, was er zitiert hat, das hat er eben so verkürzt, dass es eben eigentlich nicht richtig ist, weil es auf Demonstrationen ist es so eigentlich nicht anwendbar.
Das Urteil, das dann gegen die beiden Angeklagten Ayman und Sascha aufgrund der Proteste in der Hildegardstraße vor 2 Jahren gefällt wurde, fiel wie folgt aus. Ayman wurde freigesprochen, Sascha hat 3 Jahre auf Bewährung erhalten. Eine Bewertung des Urteils hören wir hier noch einmal von Lula.
Also der Freispruch von Ayman war die einzig richtige Möglichkeit. Ja, also diese Unschuldsvermutung in dubio pro reo, es gibt keinen glaubwürdigen Zeugen, also ist er freizusprechen. Für Sascha das Urteil, also 3 Jahre Bewährung, ist wirklich eine sehr hohe Strafe für das, was ihm vorgeworfen wurde. Vielleicht grundsätzlich nochmal, was wesentlicher Kritikpunkt ist, dass die Rechtmäßigkeit des Polizeieinsatzes hat Auswirkungen auf die Strafbarkeit der Handlungen der Leute. Und zwar sowohl für den Vorwurf des Widerstandes, des tätlichen Angriffs, als auch auf den Landfriedensbruch, sodass, wenn man zu der Ansicht kommt, der Polizeieinsatz war rechtswidrig, hätte er freigesprochen werden müssen. Allerdings wurde die Rechtmäßigkeit des Polizeieinsatzes überhaupt nicht erörtert in der Verhandlung. Dieser Landfriedensbruchparagraf, der wird immer wieder angestrengt, Demonstrationen eskalieren. Und es ist ein sehr, sehr schwieriges Feld, weil dieses Demonstrationsstrafrecht, was jetzt immer weiter etabliert wird, ist eine extreme Einschränkung der Versammlungsfreiheit, weil man eben, wenn man zu einer Demonstration gehen möchte, aber damit rechnen muss, dass wenn nur irgendjemand eine Flasche wirft, man gleich mit dafür strafrechtlich verantwortlich ist. Es hält eben Leute davon ab, an Demonstrationen teilzunehmen. Und genau so ein Urteil haben wir hier, ein politisches Urteil, das ist politische Repression gegen Linke, gegen alle, die sich gegen rassistische Politik und Abschiebungen wehren. Und es ist vor allem wieder ein Zugeständnis an die Polizei, ein Freifahrtschein, dass sie eben 250 Menschen ohne Grund zum Teil schwer verletzen kann und dafür keine Konsequenzen folgen.
Lula vom Soli-Komitee, 10.7. hat das Urteil gegen Sascha und Ayman bewertet. Die beiden Aktivisten hatten sich bei den Protesten gegen eine Abschiebung in der Leipziger Hildegardstraße im Juli 2019 beteiligt. 500 Menschen hatten sich in der Nacht zusammengefunden und gegen die Abschiebung protestiert. Die Abschiebung wurde dennoch durchgesetzt und es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Sascha und Ayman wurden daraufhin angeklagt. Ayman wurde freigesprochen, musste jedoch Anfang des Jahres nochmal in ein Berufungsverfahren. Das Landgericht hat das erste Urteil bestätigt. Damit wurde Ayman von dem Vorwurf des Landfriedensbruchs freigesprochen. Der Fall Hildegardstraße ist ein Beispiel für die brutale Abschiebepraxis in Sachsen und auch das harte Vorgehen der Polizei und Justiz gegen Links. Die Hildegardstraße steht aber seit 2019 auch für Solidarität und für Zusammenhalt. Hunderte Menschen hatten in der Nacht versucht, die Abschiebung zu verhindern. Und kurz darauf fand in dem Viertel ein Kiezfest statt, auf dem Solidarität ausgedrückt wurde und Zusammenhalt gezeigt wurde. Ellie von Hilde Resist erzählt, was damals der Beweggrund für das Kiezfest war.
Das hat sehr viele Menschen bewegt und irgendwie mal so die Abschiebepraxis, die ganze Zeit sonst sehr viel im Verborgenen passiert, sichtbar gemacht und auch die Polizeigewalt. Und dann haben sich im Nachhinein ein paar Menschen gefunden, die gesagt haben, das können wir nicht so stehen lassen, wir müssen irgendwie das Ereignis aufgreifen und auch irgendwie im Stadtteil was dazu machen. Und es ist irgendwie auch klar geworden, dass es sehr viele unterschiedliche Menschen hier im Stadtteil wohnen und teilweise so eine Vernetzung irgendwie fehlt.
Dieses Kiezfest in der Hildegardstraße findet seither jährlich statt. Wenn auch unter Corona etwas anders als noch im Jahr 2019. Und so steht auch an diesem Wochenende ein Solidaritätsfest in der Hildegardstraße an. Am Freitag, den 9. Juli, wird es eine Kundgebung unter dem Motto Solidarisch gegen Abschiebungen geben. Beginn ist um 16 Uhr auf dem Leipziger Burgplatz. Am Samstag folgt dann das Fest der Solidarität von 14 Uhr bis 19 Uhr in der Hildegardstraße in Leipzig.
Und dieses Fest der Solidarität in der Hildegardstraße in Leipzig findet also schon an diesem Wochenende statt. Am Samstag und den Tag davor gibt es die Kundgebung gegen Abschiebungen in Leipzig. Und mit diesem Veranstaltungstipp enden die Antifa-News für den 8. Juli. Wie immer könnt ihr sie nachhören auf freie-radios.net sowie auf radiokorax.de. Bis zur nächsten Woche.